Karte. Die Karte. Die zweite. Oder andersrum, die zweite.
Heute bei mir zu Gast in der letzten Reihe, der Mentalitätstrainer David Kadel. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Hi.
Hi. Die letzte Reihe, der Podcast vom Studienkreis, Deutschlands Nachhilfe Nummer 1. Heute quatschen in der letzten Reihe Max Kadel und David Kadel.
Hallo zusammen, mein Name ist Max Kade, ich bin pädagogischer Leiter im Studienkreis und Ihr Host in der letzten Reihe. Heute bei mir zu Gast der Mentalitätstrainer David Kadel, aufgewachsen im Schwabenländle, dann in Wiesbaden und in Mainz gelebt oder in Wiesbaden gelebt und immer nach Mainz gefahren, wohnst jetzt mit deiner Familie in Aachen.
Genau.
Und du bist Fernsehmoderator, Kabarettist, Autor, Berater, Mentalitätstrainer, Führungskräftecoach. Mhm. Oh wei.
Und Mensch.
Das hätte ich, glaube ich, damit hätte ich anfangen müssen, oder? Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich bin sehr gespannt, freue mich auch sehr.
Super. Erzähl doch mal, als du zur Schule gegangen bist, da stand wahrscheinlich vor deinem Auge, wenn ich in 57 sitze ich beim Studienkreis und berichte darüber, wie ich Mentalitätstrainer wurde. Was waren deine Ideen, als du in der Schule warst, was hast du für Wünsche, für Ideen und wie hat sich es dann eigentlich entwickelt, dass du in diesen Beratungsbereich gekommen bist?
Also ich frage mich jetzt gerade, wie ehrlich ich sein darf. Ich bin jetzt einfach mal sau ehrlich und sage, hallo, ich, Ideen in der Schule, überleben, das war meine Idee. Wahnsinn, unsere Lehrer damals, die ich hiermit grüße in Geildorf. Sowas gibt es wirklich. Die Geildorf. Stadt heißt wirklich Geildorf. Es war auch eine geile Kindheit, weil wir hatten richtig viel Spökes im Kopf. Das waren meine Ideen. Wie kann man den nächsten Tag wieder gestalten, dass die Klasse was zu lachen hat? Also ich war tatsächlich der Klassenkasper. So wird man später auch Kabarettist, indem man die Hälfte seiner Schulzeit vor der Tür verbringt als im Klassenraum.
Muss auch so die Klinke runterdrücken.
Natürlich. Ja. Ach alles. Ja, ich war 1974, war ich in der ersten Klasse. Das waren noch diese Zeiten. Ich bin froh, dass ich die Zeiten verpasst habe, wo man mit dem Lineal auf die Finger gekriegt hat. Das war zum Glück 10 Jahre vorher, da war ich noch nicht da. Nee, aber dann, je mehr man Inspiration erlebt, das ist ja mein Thema heute auch, desto mehr kommen tatsächlich dann später Ideen. Also meine Mutter war auch meine eigene Lehrerin in der Grundschule, die war gefürchtet in Geildorf als Frau Kadel, die Rallye-Lehrerin, die mit jeder Klasse Kumbaya, my Lord, Kumbaya, so. Und auch Englisch von ihr gelernt. Und irgendwie hat mir das schon so Spaß gemacht zu sehen, wie sie sich auch entwickelt hat. War ja ihr Leben lang Lehrerin. Und ich wollte später dann auch tatsächlich Lehrer werden. Und dachte, ich werde mal so ein Lehrer, wo die Schüler echt viel Spaß haben.
So ein cooler.
Ja. Genau, so ein cooler Lehrer. So Club der Toten Dichter-Typ. Ja, ja. Und ja, das ist dann später aber gescheitert, weil ich mein Studium später abgebrochen habe. Aber das ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, ich mochte das schon ganz
gern. Du hast Lehramt, aber
ich habe studiert in Gießen, Lehramt. Ja. Englisch und Rallye wären meine Fächer gewesen.
Auch Religion. Also genau, da Mutter doch prägend.
Mutter ist schuld, genau. Ja. Da blieb doch was hängen. Und aber dann bin ich in eine ganz andere Richtung gegangen. Also erstmal in Fernsehjournalismus viele Jahre für N24 und so weiter. Und letztendlich bin ich doch Lehrer geworden, weil das, was ich heute mache, vor allem mit Fußballprofis, ist eigentlich mein Hauptberuf, also Mentalitätstrainer im Leistungssport, ist ja nichts anderes als Menschen etwas lehren, nämlich sei inspiriert im Leben und hör auf, dich von 1000 Dingen ablenken zu lassen. Also man muss schon Menschen beibringen, wie werde ich die beste Version von mir selbst, und da werde ich bestimmt nachher noch einiges erzählen. Und von daher bin ich am Ende dann doch Lehrer geworden, ja, sozusagen.
Ja. Über Umwege. Genau. Ja. Und ein spezieller Lehrer, würde ich sagen.
Das stimmt, ne? Ja.
Mhm. Im weitesten Sinne Erwachsenenbildung, oder?
Nicht ganz, weil es gibt viele Eltern, die ihre Kinder schon zu mir schicken, die mit 14 beim FC Bayern im Internat sind oder mit 15 beim VfB Stuttgart, wo auch immer. Und dann sagen, ja, der Kerl, der hat nichts anderes als Fußball im Kopf, hilf ihm, dass er nicht durchdreht. Hilf ihm, die richtige Einstellung und Mentalität, das ist ja dieses Thema, Mentaltrainer. Mentalität heißt ja eben Mens, Mentis, Latein, obwohl ich da sehr schlecht war in Latein. Meistens eine 5 hatte, weiß ich doch, dass es heißt.
Schwierig für Religionsstudio, aber.
Ja, ganz schwierig. Ja, ja, frag jetzt nicht nach Hebräisch, lernen Griechisch. Daran ist es übrigens gescheitert, mein Studium. Ich hatte echt keinen Nerv für Hebräisch und Griechisch, nur um Rallye-Lehrer zu sein. Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall geht es eben auch darum, junge Kerle mit 14, 15, 16 oder auch Mädchen, da schon zu inspirieren und denen zu zeigen, wenn du wirklich Fußballprofi werden willst, oder ich habe auch viele Leichtathleten, mit denen ich arbeite, wenn du irgendwann mal eine Medaille gewinnen willst, musst du sehr früh jetzt schon lernen, Verzicht zu üben in deinem Leben. Du kannst nicht alles haben. Ja. Du musst dich festlegen auf etwas. Und das ist ja sehr schwer, wenn du 14, 15 bist und man nimmt dir dein Handy weg, weil man sagt, das ist eigentlich nicht gut für dich, all dieses TikTok-Gedönse. Dann drehen die Kids ja durch.
Ja, vor allen Dingen, du musst ja auf viele Dinge verzichten, die es so lebenswert machen. Also jetzt mal, der Handy ist eins,
ja, aber auch Freunde der Sommer und im Freibad, so weiter. Ne? Alle sind schön also, am Baden und Party.
Genau, und du trainierst, du musst noch in die Schule. Genau. Ne? Also genau,
das ist ja... Ne. Und sowas muss man lernen. Mhm. Aber wenn die das lieben, was sie tun, dann lassen sie sich auch drauf ein. Und ich würde schon sagen, von 10 Kids, mit denen ich arbeite, sind schon am Ende 8, die auch wirklich da Bock drauf haben und sagen, ist zwar echt hart, was du mir da sagst, David, aber du hast schon recht, wenn ich so auf mein Herz höre, ist schon die Wahrheit. Und die ziehen es dann auch durch. 2 von 10 geben dann irgendwann auf und sagen, ich will doch PlayStation und Party. Mhm. Aber immerhin so 7, 8 würde ich schon sagen, kommen weiter.
Wir kommen da gleich nochmal zu. Ja. Das ist natürlich ein super spannendes Thema, das mich interessiert. Mhm. Ich würde gerne nochmal zu dir und deinem Werdegang. Also das interessiert mich jetzt doch. Du hast dann irgendwie gesagt, okay, es ist gerade so ein bisschen launig angedeutet, boah, nee, bestimmte Studieninhalte, Hebräisch oder Griechisch, das war es dann irgendwie nicht. So finde ich ja sofort verständlich. Hättest natürlich wechseln können auf ein anderes Fach, aber du hast dann entschieden, nee, irgendwie doch nicht. Wie kam es aber dann, hattest du da schon Verbindungen in diesem Medienbereich? Wie hat sich das gestaltet für dich?
Es war so, dass ich in der Zeit meines Studiums, also ich war 2 Jahre an der Uni in Gießen und in der Zeit habe ich meine ersten Kabarettauftritte gemacht und habe gemerkt, dass ich mein ganzes Herzblut da reinstecke und nicht in die blöden hebräischen Vokabeln und gemerkt, dass ich da so ein bisschen meine Leidenschaft finde im Leben, nämlich dieses Auftreten. Also gib mir ein Mikrofon und ein Vorhang, eine Bühne geht auf und ich bin in meinem Element wie ein Fisch im Wasser. Und da habe ich dann die ersten schon Erfahrungen gemacht, wo ich dachte, das ist mein Ding, endlich. Also da war ich aber auch schon 23. So, und deswegen ist auch meine Message an die Kids heute, lasst euch Zeit. Du musst nicht sofort wissen, was du im Leben machst. Ganz auch bei mir hat es auch Jahre gedauert. So, also bei Günther Jauch gibt es ja manchmal bei Wer wird Millionär Ausschlussverfahren. Du sagst, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht, dann sind schon mal ein paar Sachen weg. So, also ich habe das auch so gemacht. Ich wusste, was ich nicht will. Auf keinen Fall BWL studieren. Ich hasse Mathematik. Warum soll ich den Mist da machen? So, also raus damit. Und am Ende bleibt halt übrig, ich liebe die Bühne, ich liebe, dass Menschen lachen. Und das wurde dann quasi so, das war dann so der Katalysator für, also gehst du in die Medien, weil Medien hat ja viel natürlich mit Unterhaltung zu tun. Klar kann man als Kabarettist erstmal auch nicht leben. Also habe ich dann gesagt, mache ich diese Kombi, Fernsehen, moderieren, Filme machen, das ist schon alles so verwandt mit Auftreten, mit Show, mit Unterhaltung.
Und was für eine Art Kabarett waren das eigentlich?
In den 80ern war sehr angesagt, dass man... Meine lieben Freunde, ich bin der Bundeskanzler, Helmut,
hallo. Du bist ja auch diese Generation, ja, die genau, eigentlich diese, ganz ewig ja, nur einen oder, Kanzler kannte.
Ich habe in Wimbledon gewonnen und mein Name ist Boris Becker und ich habe... So, das war damals sehr angesagt, dass man Menschen parodiert. Und das hat nichts zu tun mit sich lustig machen, sondern ein kluger Mann, ich glaube Woody Allen, hat mal gesagt, Parodie ist eigentlich die schönste Art der Verehrung. So, ich bin ja immer ein Boris Becker-Fan gewesen, weil der war genauso alt wie ich. Ich bin 5 Tage... vor ihm geboren, auch 67
im November. Und Leimen ist auch Leimen, nicht so, ja,
Baden-Württemberg, ein bisschen schon, ne? nicht weit, 2 Stunden. Ne? Ja. So, und das war damals so die Art, dass man parodiert hat. Und natürlich kann man jetzt nicht nur parodieren. Du gehst jetzt nicht auf die Bühne und sagst, guck mal Leute, wie ich Helmut Kohl nachmache, sondern du musst schon Geschichten erzählen. Und ich habe meistens Geschichten, du musst dich jetzt selbst lachen, erzählt aus meiner Gaga-Jugend, weil als Perser, der ich nun mal bin, plötzlich in einem 10.000 Einwohner Kuhdorf namens Geildorf aufzuwachsen. Ich war der Einzige, glaube ich, mit schwarzen Haaren. Also wenn du da nicht jeden Tag Geschichten erlebst, die irgendwie auch witzig sein können, dann weiß ich auch nicht. Also ich musste gar nicht viel erfinden. Ich habe meistens erzählt von meiner Mama, die Rallye-Lehrerin ist. Ich kann dir eine Anekdote kurz erzählen. Die hatte dann irgendwann diese Idee, dass nach der Rallye-Stunde gebetet wird. So. Und dann hat sie gesagt, also liebe Kinder, jetzt ist Ende der Stunde und wir machen das so, dem lieben Gott kann man alles erzählen und jetzt fangen wir an mal zu beten. So, und da war es natürlich totenstill, war klar. Klasse 4, keiner traut sich. Und ich dachte als Sohn der Lehrerin, jetzt musst du mit gutem Vorbild vorangehen.
Deine Mutter retten.
Ja, und habe dann original diese Worte gebetet mit meiner hohen Kinderstimme. Lieber Gott, vielen Dank,
dass die Rallye-Stunde endlich zu Ende ist. Amen.
So, und da war es so, dass die Hälfte der Kinder hat gelacht und die andere Hälfte war genauso rot wie meine Mama. Und als die dann zur Tafel gegangen ist, da hatte die so als Zeigestock so eine Art Baseballschläger stehen, dann hatte das Wort Home Run für mich eine ganz andere Bedeutung. Dann bin ich, habe mich zu Hause eine halbe Stunde in der Toilette eingeschlossen, das werde ich nie vergessen. Und meine Mama hat gesagt, komm jetzt raus, so schlimm war es auch nicht. Ich musste auch lachen, hat sie gesagt. Und dann sag, okay, dann kriege ich jetzt eine Dickusch voll, wie der Vorab sagt. So. Genau.
Ja, okay, Wahnsinnsgeschichte. Also sie war nicht böse dann. Also.
Ja, nur ein bisschen.
Aber du hast es auch so gemeint oder hast es eigentlich gemeint?
Nein, ich habe das schon so gemeint. Schon,
ist jetzt auch gut, aber dass vorbei ist.
Schon, da glaube ich das Talent gehabt, so ein bisschen Satire. Ja? Klasse 4, schon da so, keine wusste, meint das ernst. Es ist ja Kabarett eigentlich.
Ja, du weißt, genau.
Wie meint
an
das?
Der Grenze.
Da fing's schon. Wahrscheinlich war das mein erster Gag in meinem Leben.
Du, dass der dich hierhin geführt hat. Ich meine, ich bin noch dankbar für den Gag. David, wir kommen gleich zu den spannenderen Themen. Wir haben so eine kleine, dich noch besser kennenlernen, Zwischensequenz, nämlich so 10 schnelle Fragen und du antwortest einfach ganz spontan.
Ja.
Rucksack oder Koffer?
Rucksack.
Hast du einen Lieblingsort?
Lieblingsort?
Lieblingsort.
Wahrscheinlich zwei. Einmal Stadion. Ich liebe diese Atmosphäre im Stadion, wenn es nach Bratwurst riecht und gleich geht's
Spiel los. Welches Stadion?
Mainz. Das alte Bruchwegstadion. Wenn man damals gegen Bayern München gewonnen hat, da haben erwachsene Männer geweint. Das war irre.
Also bis Mainz.
Mainz-Fan, ja. Mainz und Eintracht Frankfurt. Ich habe eigentlich 2 Clubs.
Steigen die ab, die Mainzer?
Nee, die kommen in die Relegation. Die schaffen das. Und der andere Ort ist, ja, du bist Kölner, ne? Du bist Kölner. Oh, wir werden einen Monat nicht miteinander reden. Ich sehe schon. Und der andere Ort ist Kreta, weil das Schöne an Kreta ist, du hast Meer und Berge. Und meine Frau liebt Berge. Dann gehen wir einen Tag hoch mit dem Jeep in die Berge und am nächsten Tag darf ich an meinem Strand liegen.
Cool. Nord- oder Südküste?
Südküste.
Okay. Ja. Lieber extrem schlau oder ein extremer Glückspilz?
Boah, lieber extrem schlau.
Dein größter Fehler? Einer reicht.
Mein größter Fehler war mein größter Lehrer auch. Man sagt ja, your last teacher was your best mistake. Nee, andersrum, your last mistake was your best teacher. Mein größter Fehler, ich glaube, ohne zu viel zu sagen, es hat tatsächlich mit Beziehungen zu tun. Wenn ich so überlege, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so, aber so Beziehungen, die man irgendwann mal beendet hat, wo man dachte, Alter, wie bist du denn mit der zusammengekommen? Bist du eigentlich so doof? Ich dachte, du kennst dich besser. Also, geflüstert.
Okay, das schneiden wir raus.
Ja.
Deine
hoffentlich nicht.
Nein, deine Helden in der Geschichte.
Helden in Gibt's der Geschichte?
Das? Hast du Helden in der Geschichte?
David, mein Namensvetter. Damit bin ich groß geworden, meine Mutter.
Das kam schön zurück, ne?
Ja, genau. Vor, also 1000 vor Christus, der mit der Steinschleuder gegen Goliath. Das hat mich schon sehr inspiriert. War auch für mein Leben wichtig, weil ich auch schon so ein David war. Oft so der, wie gesagt, der Exot. Alle haben mich immer angeguckt, was ist das für ein Typ? Warum hat er so Haare und so? Und dann so gegen Riesen zu kämpfen, das war schon so ein Held für mich. Okay. Moderner Held übrigens Jürgen Klopp. Also definitiv. Ich war 6 Jahre bei Mainz sehr eng in dem Club. Habe auch mit Spielern gearbeitet, diverse Sachen gemacht. Und da hat mich Jürgen Klopp schon extrem inspiriert mit seiner Art. Ist schon ein Held.
Super. Da kommen wir gleich nochmal zu. Wir müssen schneller und spontaner werden. Nee, spontan bist du. Wir müssen schneller werden. Beschreib dich mal mit 3 Wörtern.
Mit 3 Wörtern? Mhm. Mir nix peinlich.
Von 3. Bist du abergläubisch?
Nein, 0.
Gar nicht?
Nee.
Gar nicht so.
Schwarze Katze, Schornsteinfeger, die können alle kommen.
Du kannst in dunkle Räume gehen, hast keine Pumpen. Angst, oder?
Alles cool, ne, wirklich.
Nee. Außer das sind Nerf-Kinder.
Ja, ja.
Beende den Satz, meine Schulzeit war?
Weltklasse.
Sehr schön. Empfiehl 3 Bücher, oder auch nur 1?
3 Bücher, die Bibel, definitiv, Lieblingsbuch, klar, die Psalmen und so. Winning von Tim Grover, ich habe es sogar mitgebracht. Der Tim Grover war der Trainer von Michael Jordan und Kobe Bryant. Winning heißt es, also Siegen. Mhm. Und das dritte, wahrscheinlich Calvin and Hobbes. Ist das auch?
Oh, großartig, auch unbedingt. Ja? Unbedingt, oh, darfst du das nennen.
Danke.
Auf jeden
ich liebe
Fall.
Calvin and Hobbes.
Großartig.
Ja.
Es ist eine wahnsinnsgute Mischung.
Für die
ganz intelligent.
Genau, ja, genau, die Comics. Ja,
ja. Sehr schön. Und zum Schluss, Bathroom oder Living Room?
Boah. Living Room.
Das war eigentlich eine Anspielung, aber die hat nicht funktioniert. Living Room? War es irgendwas in Mainz? Ich habe irgendwas recherchiert
Living Room. Ja, ja, da habe ich mal Fußball gespielt.
Ja, genau.
Das war total bekloppt. Da gibt es so eine Kirche, die wirklich einen Fußballclub gegründet haben. Und bei denen bin ich dann beigetreten und habe da ein bisschen mit denen gekickt in der Kreisliga. Stimmt, die hießen FC Living
Room. Ne?
Völlig
genau.
Verrückt. Ja, ja. Ich habe schon fast vergessen.
Schon verdrängt. Schon fast,
aber die haben noch meinen Spielerpass. Ihr habt noch einen Spielerpass.
Du bist da noch angemeldet.
Ich könnte also wechseln. Übrigens, vielleicht für dich Insider, Real Madrid wollte mich ja haben für 150 Millionen Euro, aber ich habe das Geld nicht zusammengekriegt.
Das war,
ich habe aber nur einen Spielerpass.
Das war eine Nummer von früher.
Spielerpass besitze ich nicht.
Sehr schön, sehr schön.
Genau.
Okay. So, du hast schon angedeutet, du arbeitest mit, hast den Namen Jürgen Klopp genannt, du arbeitest mit vielen Profisportlern zusammen. Erzähl mal, du hast so ein bisschen angedeutet, da geht es auch um die Mentalität, den Erfolgswillen, du hast von den Jugendlichen angesprochen, da schlagen wir gleich nochmal die Brücke. Auch nachher würde mich natürlich interessieren, wenn du mit so Top-Leuten, was nimmt man dann eigentlich für den Normalo-Bürger, der ja auch vielleicht irgendwie Motivationsthema hat, was kann man da lernen? Aber was sind deine Erfahrungen mit so Spitzensportlern? Wo sind die in deiner Erfahrung nach anders oder wie, welche Probleme haben die? Wie kannst du denen helfen? Wie arbeitest du mit denen?
Also ich merke, ich mache das jetzt 25 Jahre und so mit der Zeit hat man so einen Erfahrungswert, dass ich so zusammenfassen kann als Fazit eigentlich, wenn Sportler sehr demütig sind und zu jemand wie mir kommen, das ist schon mal eine gute Einstellung. Antonio Rüdiger, kann mich erinnern, damals, als ich, er hat mich angerufen, weil jemand hat ihm meine Nummer gegeben, er hatte ein bisschen Probleme im mentalen Bereich und dann hat er gesagt, ja, dann kommst du zu mir. Der hat damals mit dem VfB Stuttgart gespielt und ich habe gesagt, nee, ich komme nicht. Und er so, wie, du kommst nicht? Ich sage, ja, meine Philosophie ist, wenn jemand sich im Leben entwickeln will, er will sich verbessern, dann muss er schon auch ein bisschen was opfern. Du kannst 300 Kilometer fahren und er, okay. Und er hat es aber gemacht. So, und das hat ja auch was von Demut. Ich fahre zu jemand, den ich nicht kenne, also ich bin ja jetzt kein Profifußballer gewesen, so, der lässt sich auf etwas ein, es hat ihm damals sehr geholfen, hat sich total gefreut, wir haben 4 Stunden gearbeitet und ich merke, dass die demütigen Spieler bringen es oft weiter im Leben als die, oder überhaupt Sportler, oder sagen wir mal sogar Menschen überhaupt, als die, die denken, ach, was willst du mir erzählen, ich weiß doch alles, mein Talent wird das Ding schon alleine rocken. Ich brauche hier nicht so mentales Gedönse-Zeugs. Das ist ja Hochmut, dieses Arme zusammen. Das ist ja die Einstellung von Hochmut.
Genau.
Was soll das?
Mir kann keiner.
Und,
ne?
Genau. Und Demut ist ja, du hast die Arme offen. So, und das ist so etwas, wo ich merke, dass Demut, Jürgen Klopp spricht übrigens auch viel über Demut, ein Schlüssel ist für Erfolg. Ich habe ihn einmal gefragt, wir haben diesen Film gemacht und vorne hilft der liebe Gott, so ein Roadmovie. Und ich sitze bei ihm in Liverpool und frage ihn, was sind deine Werte, was ist dein Erfolgsgeheimnis, Jürgen? Also Dinge, die wir natürlich nicht messen können, so das Innere in deinem Kopf, Mentalität, dein Denken. Und da sagt er meine 4D, Demut, Dankbarkeit, Dienen, Durchhaltevermögen. So, und das ist etwas, was für mich auch gut zu mir passt, da sind wir uns sehr ähnlich, sind auch beide Schwaben, beide 67er Jahrgang.
Super Jahrgang übrigens.
Super Jahrgang gewesen.
Meine auch.
Der geht gut ab, siehst du, genau. Und und da haben wir dann schon wieder dieses Demut, wo auch Jürgen Klopp sagt, Persönlichkeit, Demut zu haben im Leben, immer offen zu sein, etwas zu lernen. Und klar, Studienkreis, da sind wir, ist ja beim Thema, etwas zu lernen. Hast du Bock darauf, was zu lernen? Oder sagst du, nee, ist doch alles Mist. Das ist schon am Schluss entscheidend für dein Leben, ob du Demut hast und sagst, ich bin offen.
Liegt die auch daran, dass es am Ende ist immer einer besser auch noch? Also das muss man ja erkennen irgendwann. Oder vielleicht gibt es den Boxweltmeister, der in dem Augenblick für den Bereich ist er dann vielleicht gerade der Beste. Aber das kann ja schon im Jahr wieder anders aussehen. Ist das Teil dieser Erkenntnis auch für Sportler zu sagen?
Total, total. Weil der Sportler macht ja das, was er tut, nicht nur um jetzt zu gewinnen. Das Gewinnen kommt ja ganz hinten. Er macht es ja, weil er Fußball liebt. Ich selbst spiele Tennis, ich liebe Tennis. Und wenn ich verliere, habe ich trotzdem 2 super Stunden auf dem Platz gehabt, weil das Spiel einfach Spaß macht. Also, und das mag ich auch an Jürgen Klopp, der auch sagt, das kann ja nicht sein, dass wir in der Champions League das Finale verlieren gegen Real Madrid Und dass meine Spieler, das hat er in dem Podcast gesagt, den ich kürzlich gehört habe, mit hängenden Köpfen rumlaufen, da habe ich denen gesagt, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wir haben gerade gegen Real Madrid das Champions-League-Finale verloren. Wisst ihr, wer nicht da war? Bayern München war nicht da, Dortmund nicht, Paris, Barcelona, Manchester City, die waren alle nicht da. Wir waren da. Mhm. Das ist ein Erfolg, lass uns feiern und das Hotel abreißen, verdammt nochmal. So, und das liebe ich an ihm, dass er sagt, ich mache dieses Spiel, was in Deutschland sehr groß ist, als zweiter Platz ist ein Scheiß, mache ich nicht mit, sagt er. Wenn wir Zweiter werden hinter Manchester City und wir hatten 112 Punkte, noch nie so viel wie in der Geschichte, dann weinen wir nicht, sondern dann feiern wir 3 Tage. Und das finde ich toll, weil das ist eine andere Einstellung, die der Kloppo da hat. Und ich glaube, deswegen mögen ihn auch Menschen, weil er uns beibringt, hey, sieh doch die Dinge mal aus einer anderen Perspektive und nicht immer aus dieser, ich bin ein Opfer, ich bin jetzt weiter geworden. Ja. Feier dein Leben, genieß das, was du tust. Mach's mit Leidenschaft.
Das erinnert mich an eine Postkarte, die ich letztens gelesen habe, da stand drauf, der Vergleich ist der Feind des Glücks.
Ach, total. Ne? Ja, und das ist halt Instagram, dieser ganze Schrott, weil du ständig vergleichst und am Schluss verlierst du ja. Deswegen ist das eigentlich Gift für viele junge Leute, TikTok, Instagram, alle sind cooler als du selbst. Da muss man ja depressiv werden, fast schon.
Ja.
Ja, also vergleich nicht.
Genieß es, was du tust. Rätst du dann einem Jürgen Klopp mit auch, sagen wir mal, also ein Trainerjob ist ja wahnsinnig komplex. Also der muss medizinische Ahnung haben, der muss eine Gruppendynamik entfachen, der muss aber auch die Einzelansprache können, der muss irgendwie den Gegner verstanden haben, um die richtige Mannschaft. Also das ist ja sehr komplex. Habe ich hohe Hochachtung vor, der das gut macht.
Ja.
Und trotzdem ist auch dann ja der Erfolg nicht programmierbar. Ne? Also auch dann ist es unter Umständen ein Misserfolg möglich. Was sagst du dem da? Oder wie läuft da so ein Gespräch?
Dem Kloppo, dem rate ich einfach gar nichts, weil der Typ ist ja, der hat Amerika entdeckt sozusagen, der hat den Fußball, also wirklich bester Trainer der Welt, was will ich dem raten? Es ist eher so, dass die anderen Bundesliga-Trainer, mit denen ich arbeite, denen rate, mach's wie Kloppo. Ja, what would Kloppo do? Guck dir Ted Lasso an, meine Lieblingsserie, das ist super. Auf Apple Plus, Weltklasse, das ist auch Trainer. Und da gibt es schon Aufkleber. What would Ted Lasso do? Was würde Jürgen Klopp machen in der Situation? So, also da rate ich anderen, lerne von dem Besten. Und das ist ja das Wunderschöne, dass wir Biografien haben. Du kannst ja, wenn du jetzt Fußball liebst, hol dir die Biografie von Pep Guardiola, von Jürgen Klopp und lerne doch einfach was. Aber heute liest ja keiner mehr irgendwie ein Buch. Alle hängen ja nur noch vor Netflix.
Ja.
Und wenn du Tennis liebst, hol dir die Biografie von Federer, von Nadal. Das ist ja Wahnsinn, dass die dir auf 200 Seiten verraten, wie es geht. Also so schwer kann Erfolg gar nicht sein, aber wer lässt sich denn schon drauf ein? Also frag mal 10 deiner Bekannten, was hast du als letztes gelesen? Die meisten würden sagen, keine Ahnung, ich lese kaum. So, das ist irgendwie ausgestorben, dass man sich Inspiration holt. Und das ist eigentlich mein Thema. Das rate ich allen Trainern und sage, wie willst du deine Mannschaft begeistern oder auch inspirieren, was ungefähr dasselbe für mich ist, wenn du selbst nicht begeistert bist, wenn du selbst zu Hause am Wochenende, wenn du mal frei hast, 2 Tage nach dem Spiel nur Schrott dir reinziehst, kannst du unmöglich deine Spieler anzünden und die wirklich on fire setzen, weil du ja selbst nicht brennst. Also in der Wirtschaft nennen wir das Self-Leadership. Du musst dich selbst erstmal coachen und dir selbst zeigen, kriege ich mein eigenes Leben auf die Kette und habe ich ständig Begeisterung in meinem Leben. Und wenn du das geschafft hast, wirst du automatisch ein guter Trainer, weil du ständig was zu sagen hast.
Das erinnert mich an eine Ansicht, Jordan Peterson kennst du wahrscheinlich auch. Jordan Peterson, amerikanisch-kanadischer, was ist denn der, Psychiater.
Okay.
Ist relativ umstritten, weil er in Amerika so in diese rechte Ecke irgendwie, aber der hat so ein Credo von ihm ist, wenn du die Welt retten willst, musst du erstmal dein Zimmer aufräumen.
Genau.
Und so ein bisschen geht es so in diese Richtung.
Genau, genau. Ja, ganz genau.
Spannend. Ja. Und das ist auch was, wo du sagen würdest, ja, das funktioniert für Spitzentrainer, Spitzensportler, aber auch für
jeden
den Menschen. Normalo, der jetzt sagt irgendwie, wie könnte ich mich denn eigentlich entwickeln? Oder auch vielleicht für Schüler. Also ich meine, wir reden jetzt hier über einen Podcast und jetzt 9. Klasse und irgendwie ich habe 100.000 Themen und auch noch dann irgendwie Druck über soziale Medien. Was kann ich, wie kann ich mich jetzt eigentlich selbst coachen? Was würdest du da sagen?
Also mein Hauptthema ist eigentlich ein Thema, was den 50-jährigen CEO, also den Boss von dem großen Unternehmen, genauso interessiert wie den 15-jährigen Schüler oder Schülerin, nämlich Selbstbewusstsein. Beide werden sagen, wenn ich sie frage, ist Selbstbewusstsein was Wichtiges im Leben, würden beide sagen, ey, total wichtig. So, Und der 50-Jährige, von dem wir denken würden, ja, der hat bestimmt Selbstbewusstsein, weil er ein Unternehmen leitet. Nein, hat er nicht. Es gibt tausende Fußballer, die dir sagen würden, wenn sie ganz ehrlich sind, ich habe nicht Selbstbewusstsein. Und sagt, was, du? Du spielst doch
Bundesliga und so, ja, genau.
Dann sagt er, ja, eigentlich hätte ich schon, aber ich habe leider seit 2 Monaten kein Tor geschossen. Und die Fans sagen, ich bin scheiße. Und so, Selbstbewusstsein ist weg. So, und bei dem 15-Jährigen ist Selbstbewusstsein vielleicht auch weg, weil der hat eine 6 in Mathe oder die Freundin hat Schluss gemacht. So, und das ist mein Ansatz, denen zu sagen, du musst lernen im Leben, was Selbstbewusstsein eigentlich bedeutet, und erkläre dieses magische Wort. Also wenn in der Apotheke, wenn es das gäbe, wäre ja immer ausverkauft, oder? Hey, hallo, Herr Apotheke, ich brauche mal wieder so diese
Ampulle.
Also, ja, ja, der lacht sich kaputt, der Apotheke sagt, alle wollen, es ist ausverkauft. So, also musst du andere Wege finden, wie werde ich selbstbewusst? Dann erkläre ich immer und sage, du musst dir selbstbewusst, und dann schreibe ich diese...
Getrennt.
Genau, schreibe das groß, bewusst, und dann wieder klein sein. Du musst dir selbstbewusst sein über all die Dinge. Machen wir jetzt hier mal so eine Liste mit Dingen, die gut sind für mein Leben. Du musst dir selbstbewusst sein darüber, dass, wenn du ein Buch liest, eine Stunde, obwohl du eigentlich sagst, ich lese nicht so gern, aber du machst es trotzdem, und dann spürst du so innerlich so einen Frieden und denkst, wow, es ist schon ein geiles Gefühl, so ein Buch zu lesen. Ich könnte jetzt auch auf TikTok und Instagram 58.000 Leute mit meinem Daumen wegwischen, so, aber ich lese. So, dann mache ich mir plötzlich bewusst, dass, wow, das gibt mir so eine Kraft, so eine Zufriedenheit. Ich bin plötzlich mit mir, so in meiner Stärke. So. Und dann musst du dir aber auch selbstbewusst sein über deine Energiekiller, nennen wir das ja heute, über Dinge, die dir nicht gut tun, also so 2 Nächte durchzocken, PlayStation, du bist am Schluss ein Zombie, für nichts zu gebrauchen. So, du musst dir selbst einfach über einige Dinge in deinem Leben selbstbewusst sein, die dich stark machen. Ich habe so ein Buch mit Jürgen Klopp gemacht, das heißt, was macht dich stark? Und habe am Ende eben, nachdem das Buch fertig war, überlegt, wie nenne ich das Buch eigentlich? Und habe ich bewusst, auch da sind wir wieder bewusst, diese Frage gewählt, weil das die Schlüsselfrage im Leben ist. Jeder Mensch muss wissen, was macht dich eigentlich stark? Und wenn ich sage, ich bin mir plötzlich bewusst darüber, ach, das macht mich ja stärker, wenn ich mal ohne Handy mal Nachmittag in den Wald gehe, dann merke ich, wow, überragendes Gefühl. So, das gibt mir so eine Kraft. Und plötzlich sage ich, ja, jetzt ist mir das bewusst geworden. Und da entsteht Selbstbewusstsein. So, und genauso aber auch die negativen Dinge, mir festzustellen, ich kenne mich jetzt besser. Ich mache mir plötzlich bewusst, dass es ein paar Dinge gibt, die sind echt schlecht für mein Leben, und dann gucke ich, dass ich die auch rausschmeiße. Und so kann ein Mensch unabhängig von Ergebnissen, im Fußball machen das nämlich die meisten abhängig von, wir haben jetzt gewonnen, jetzt sind wir wieder selbstbewusst. Und ich sage immer, Leute, das ist Schrott. Dieses Art Denken ist Schrott. Weil wenn du nächste Woche verlierst, ist dein Selbstbewusstsein wieder weg.
Und sagen, ja, das kann es ja nicht sein. Ne?
Das kann es nicht sein.
Genau.
Also musst du ständig mit dir selbst so eng leben, dass du dich selbst sehr gut kennst, und da sind wir dann auch wieder bei Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein, Selbstwahrnehmung, alles, was so mit Selbst anfängt, ist Gold wert im Leben. Jemand, der Selbsterkenntnis hat, von dem sagen wir, wow, der weiß, wer er ist, so ein Jürgen Klopp-Typ, der muss nicht noch fragen im Leben, oh, was mache ich so, Also alles, was wo einer anfängt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, wird er schon zu einem Gewinner.
Und trotzdem sind wir ja auch soziale Wesen, also dieses Selbst als Schritt auch mich zu entdecken, um Teil des Gesamten zu sein, oder? Weil ich würde jetzt immer sagen, jetzt mal provokativ gesprochen, bin ich nur, weil wenn jeder an sich denkt, sind alle gedacht, so, also wenn ich nur selbst auf mich schaue, dann ist das ja auch nur ein Teil der Wahrheit. Also ich glaube, für mein Wohlbefinden ist das ein Schritt, aber mein Wohlbefinden hängt doch auch ab von anderen, oder?
Genau, also gut, dass du es fragst, weil da könnte nämlich ein Missverständnis aufkommen, dass es dann so eine egoistische Geschichte wird, was gar nicht gemeint ist damit, sondern ich glaube, dass auch ein Mensch erst dann dieser Gemeinschaft dienen kann. Das ist ja, denke ich, der Sinn unseres Lebens auch, dass wir auch für andere da sind, sonst wirst du einfach so ein Arschloch mit der Zeit, der sich immer nur um sich selbst dreht. Narzissmus nennt man das ja so, ich bin ständig im Mittelpunkt meines, sondern ich glaube, wenn einer weiß, wer er ist, kann er eine gute Rolle spielen in der Gemeinschaft. Wenn du einen Fußballer hast, der sich entwickelt, der bestimmte Bücher liest, der plötzlich Kapitän wird, wo alle sagen, wow, was der für eine Persönlichkeit ist. So, der kann plötzlich der Mannschaft sagen, was ich oft im Fußball erlebe, komm, wir gehen mal alle zusammen in eine Kinderkrebsstation als Mannschaft. Wir überraschen mal die im Krankenhaus, wo die Schwestern auch einen harten Job haben und nicht erst seit Corona. So, und der hat sich auf einmal als Typ entwickelt, der andere mitreißt, und alle so, wow, wer hatte die Idee? Unser Kapitän, der hat gesagt, lass uns mal was Gutes tun. So, aber erstmal hat er zu sich finden müssen. Ja. Erstmal hat er merken müssen, was ist gut im Leben, was ist wichtig für andere, und dann kannst du den zweiten Schritt gehen.
Ja, spannend, super. Ja. Wir haben eine Schätzfrage. Ich muss kurz man könnte direkt weiter anknüpfen, wir machen da gleich weiter, aber es gibt noch eine Schätzfrage. Ja. Und wir beide, ich weiß es auch nicht, fairerweise, und wir raten. Es gibt noch nichts zu gewinnen, aber wir schätzen. Im Juni 2023 wurden Lehrerinnen und Lehrer allgemeinbildender und berufsbildender Schulen befragt, was sie als aktuell größte Herausforderung empfinden. Schätzt mal. Bei wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler beobachten die Lehrkräfte Motivationsprobleme?
Prozent.
Wow, okay. Echt? Nee, ich bin da optimistischer und sag mal 32.
Oh, okay.
Oh Gott.
Wir haben es beide verkackt.
Bei 70%. Also 69 ist schon weit daneben, aber kann man gelten lassen.
Ich hatte wirklich 70 überlegt und dachte, gedacht, das ist eine blöde Zahl, machen wir 69.
Ja, also ich gebe mich deutlich gestanden. Konzentrationsprobleme 81%, Motivationsprobleme 70%, körperliche Unruhe 56%, Ängste 31%. Mhm.
Wow, das ist unsere Gesellschaft.
Das ist unsere Gesellschaft. Hm. Woran liegt das? Wir haben eine Gesellschaft, in der Einzelne sich schwer tut, zu sich zu finden?
Total. Ablenkung ist das der größte Feind, auch von mir, wahrscheinlich von dir auch. Da müssen wir öfter drüber reden. Ich wünsche mir Fernsehsendungen, in denen abends bei Maybrit Illner nicht irgendwelche Leute sich anschreien wegen irgendeinem Müll, sondern man muss Bewusstsein schaffen dafür, dass wir alle dann glücklicher wären, wenn wir nicht so abgelenkt wären. Und ich erwische mich auch manchmal, wie ich mich von Schrott ablenken lasse. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe vor 2 Jahren erst festgestellt, dass ich auf Instagram 450 Leuten folge. Ne? Mhm. So, das macht man ja so. Und das ist genau das Problem. Das macht man so. Man sammelt, Hauptsache viele. So. Mhm. Aber wer hinterfragt das? Ich habe dann angefangen, das zu hinterfragen und dachte, sag mal, bist du eigentlich doof? Du machst dein Instagram an und 450 Menschen geben dir immer 2 Sekunden irgendwelche Happen. Du musst ja durchdrehen. Also habe ich die bis auf 50 alle rausgeschmissen und habe nur 50 oder ich glaube, es waren sogar 39 oder so übrig gelassen und habe gedacht, denen folge ich ganz bewusst, weil wenn Barack Obama oder Ed Sheeran oder Djokovic im Tennis, wenn die was posten, boah, das ist für mich Inspiration, weil ich diese Typen, Roger Federer, weil ich die liebe. Mhm. So, und das ist dann keine Ablenkung mehr. Aber wenn du 450 Leuten folgst und davon sind irgendwie 80% irgendwie Models, die alle im Bikini da sitzen. Und Entschuldigung, ich bin Mann, ich sag das mal ganz offen. So, also, wenn du
so dann kam
nicht,
das, oder?
Ja, ja. Wenn du dann nicht abgelenkt bist von, so, und das ist, glaube ich, da hast du ja nicht nur Instagram, du hast ja einfach auch Netflix und 1000 Kanäle. Mhm. Meine Frau kriegt immer schon die Krise, wenn wir abends mal einen Film gucken wollen, unser Kleiner schläft, da brauchen wir manchmal eine halbe Stunde, bis wir überhaupt irgendwas finden.
Ja, richtig,
so,
kenne ich auch.
Und da sagt sie, Schatz, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ja. Und ich so, oh Gott, ich habe kürzlich schon angefangen, auf so einem Zettel Filme vorzubereiten. Sag so, tada, ich habe eine gute Nachricht.
Man kann sich die da auch merken.
Ja, und dann willst du so. Und ich glaube, das ist wirklich unser Staatsfeind Nummer eins. Wir haben zu viel Ablenkungen, sodass du, wenn ich auf dem Bahnsteig stehe und ich merke irgendwie einen Zug, fällt aus oder kommt 10 Minuten zu spät, jeder greift sofort an sein Handy und zeigt dir, dass wirklich 100 Leute, 98 greifen an ihr Handy, weil du hältst es kaum noch mit dir selbst aus. Und bitte, wie willst du dann als Persönlichkeit dich kennenlernen? Wie willst du wachsen als Mensch, wenn du keine 30 Sekunden mit dir selbst aushältst? Und du brauchst sofort irgendwas, es ist eine pure Sucht. Mhm. Irgendwas in deinem Gehirn läuft schief und sagt dir, komm, geh mal auf bild.de, kicker.de, auf Instagram. Und das finde ich.
Ich glaube, es ist chemisch,
pauschal,
oder? Also, ich glaube, du kriegst eine schnelle Befriedigung. Ah, was Neues, spannend, irgendwie Endorphinausschüttung. Ich glaube,
die dich aber leer zurücklässt, weil du hast nie Zeit, dich mal. Der Zecke ist ein guter Freund von mir, der ist bei Hertha BSC Sportdirektor, der sagt: Ey, David, in meiner Jugend, wenn du kein Handy hattest und deine Jungs kamen zu spät, du wartest auf so einer Bushaltestelle eine Stunde, da hast du halt mal nachgedacht über dein Leben, hast gedacht: Was mache ich morgen? Ja, was mache ich, muss man Hausaufgaben, ja, das eine Mädel, ich glaube, die gefällt mir. Hast du so 1000 Dinge, hast du einfach mit dir selbst da, hast du, was weiß ich, geguckt, wie die Ameisen da unten laufen, hast du ein Eichhörnchen auf dem Baum, du hast einfach Dinge wahrgenommen. Ja. Und das ist komplett verloren gegangen, Also bist du ja immer getrieben, gehetzt. Du bist nie selbst du selbst eigentlich. Mhm. Du lebst ständig im Leben von anderen Menschen. Das ist ja eigentlich Gift. Also jeder Psychologe klatscht da schon Applaus und sagt, boah, gefundenes Fressen für mich, komm auf meine Couch. Mhm. Und
schlimm. Aber ich habe rausgehört, du folgst ja trotzdem noch auf Instagram. Ja,
aber bewusst.
Genau, aber bewusst, weil du sagst, also weil wir, das klang jetzt gerade so sehr verteufelnd, das ist alles Ablenkung und ich bin da sehr nah bei dir. Ich bin gar nicht auf Instagram irgendwie, aber es gibt auch Dinge, die positiv sind.
Ach, also total.
Da gibt es auch, ne, da gibt es Menschen, die damit auch pfleglich umgehen, die was posten, was dich dann wieder inspiriert, was für dein eigenes gut tut.
Ja.
Wie würdest du einem Jugendlichen sagen, schaff mal das eine und lass das den Quatsch weg.
Ja,
es ist ja nicht einfach.
Es ist auch wieder ein Bewusstsein. Es ist wiederum diesem Jugendlichen bewusst zu machen, komm, lass uns mal drüber reden. Was macht es mit dir, wenn du mit deinem Finger hier 48 Personen in gefühlt 2 Minuten durchwischst? Was bleibt am Ende übrig? Und da wird er zugeben. Deswegen über alles reden ist immer gut. Und dann würde sagen, ja, du hast recht. Man ist danach total verwirrt, weil du weißt gar nicht mehr, was am Anfang war. Mhm. So, wenn du aber jetzt mit jemandem sprichst und sagst, mach doch mal ein Experiment. Folg doch mal nur diesen Leuten und da wird er ganz stolz plötzlich über sich selber. Da kommt auch wieder Selbstbewusstsein ins Leben, weil er sagt, ja, du hast recht, ich habe da was erkannt. Stimmt, weil dann bin ich vielleicht nur bei Ed Sheeran, der kürzlich gesagt hat auf Instagram, ich finde so scheiße, dass hier jeder nur sein Sixpack fotografiert und sein Porsche. Keiner redet über das, was eigentlich wichtig ist, nämlich, dass wir auch scheitern im Leben. Ich bin nämlich gescheitert und ich so, wow, was ein Porsche. Und dann machst du das Experiment und bist inspiriert, weil die ich übrig lasse, sind die mich inspirieren sollen. Und ich glaube, da, und ich verteufle das gar nicht, sondern ich finde es großartig. Ich liebe mein Handy. Ich liebe Instagram oder YouTube, weil ich eben diesen Umgang damit erkannt habe, was mir gut tut. Mhm. Und das ist die Frage, die sich jeder... Aber das
muss trainiert werden, oder?
Das muss geübt werden, bewusst.
Genau, du musst bewusst.
Aber bevor du es trainierst, musst du es erstmal erkennen. Ich glaube, jede Veränderung im Leben beginnt mit Selbsterkenntnis, dass du erstmal erkennst, das tut mir nicht gut. So, dann sagst du das jemand. Und jemand, der hoffentlich ein bisschen erfahrener ist, sagt dir, ja, dann schmeiß es doch raus. Und auf einmal merkst du, jetzt tut es mir gut. Also es ist quasi der Gebrauch des Ganzen. Und ich würde in meinem Kabarettprogramm habe ich immer so ein Gag übers Handy und sage, sag mal, irgendwas ist da schiefgelaufen, als wir Handys verkauft haben. Weil bei Zigaretten steht doch unten immer,
dass
sie könnten sterben, ganz schlimme Bilder. Und beim Handy, da müsste doch eigentlich im Mediamarkt runterstehen, so ein Totenkopf. Achtung, dieses Gerät könnte ihr Leben komplett versauen. Sie könnten verblöden wie kein anderer. So, Achtung. Mhm. Aber keiner hat uns gewarnt, also rauschen wir in die Falle. Und ich sehe das so ein bisschen als meinen Job, Leuten ein Bewusstsein zu schaffen. Geh doch anders damit um. Guck doch, dass du das im Griff hast und nicht das Gerät dich im Griff hat. Das ist ein großer Unterschied.
Jetzt verstehe ich auch, warum du gesagt hast, ich bin eher Mentalitätscoach. Das beschreibt das.
Ja.
Du hast ein Programm, das nennt sich Sieger. Aber hinter jedem dieser Buchstaben ein Punkt. Also ein Akronym.
Genau.
Wofür steht das denn?
Also diese Sieger, dieses Modell ist mir vor ein paar Jahren eingefallen, weil ich gemerkt habe, dass das Thema Mentalität, reden wir jetzt mal über Fußball, immer eingefordert wird. Das ist ja eigentlich wie in der Schule. In der Schule würden Lehrer
von Reportern, ne?
Bitte?
Also Reporter,
genau, die Mentalität vom SFC Köln.
Ja, so, ja, komm, also jetzt mal nicht auf Leute treten, die am Boden liegen.
Okay, von Mainz 05. War mal wieder Schrott. So, das heißt also, man fordert immer ein, auch das habe ich quasi in den letzten 25 Jahren mal so irgendwann als Fazit erkannt, es ist ja schrecklich, dass man ständig was einfordert. Das ist wie wenn mein Lateinlehrer, ich war ziemlich schlecht in Latein, weil ich irgendwann ab dem Ablativ, der Abel Abs genannt, Ablativum Absolut, ab da war ich irgendwie, habe ich es verkackt, weil der Zug war abgefahren. So, und wenn mein Lateinlehrer hätte jetzt 100-mal zu mir sagen können, David, bemühe dich mehr, jetzt komm, so, und das hätte mir nicht geholfen. Das ist genauso, wie wenn du einem Fußballer sagst, hey, du musst mehr Gas geben. Mentalität, weil alle Trainer dieser Welt, wenn sie nicht gerade Jürgen Klopp sind, schreien ihre Spieler an, sagen wir mal 90% und sagen, Leute, wollt ihr mich verarschen? Ihr müsst mehr Gas geben. So, jetzt würde ich jetzt in diese Kabine kommen und wie bei so einem Marvel das Bild anhalten, so freeze. Und würde sagen, hey, Trainer, glaubst du wirklich, der gibt nicht Gas? Alle geben Gas. Aber Mentalität heißt nicht nur, du musst mehr Gas geben, weil in der Kabine drüben, jetzt gehen wir freeze in die andere Kabine, auch Bild angehalten, hör mal kurz rein, ihr müsst mehr Gas geben. Der sagt genau dasselbe. So, also habe ich dann dieses Siegermodell erfunden und gesagt, es reicht nicht, wenn du Menschen heute sagst, du musst mehr Gas geben oder dem Schüler bemühe dich mehr. Du musst ihm beibringen, was wäre denn so eine Siegereinstellung? Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, S steht für
was sind die Schritte
Selbstbewusstsein, auf, ne? I von Sieger für Inspiration. Jetzt kommt das zweite E für Entwicklung, das erste E. Dann kommt G für Glauben, muss an dich glauben. Das zweite E steht für Einstellung und ganz am Ende Ruhe, weil wir wissen alle, in der Ruhe liegt die Kraft, aber wir haben ja keine Ruhe, also haben wir auch keine Kraft. So, und da sagen dann die Trainer und Spieler, ja, jetzt können sie plötzlich was damit anfangen, was Mentalität ist. Also, weil das, du musst mehr Gas geben. Ich habe so viele jugendliche Spieler gehabt,
auch, ne?
Genau, die ohnmächtig nach Hause kamen und ihrem Trainer FC Bayern, U17, ihrem Vater gesagt haben, ja, die haben gesagt, das reicht nicht, ich schaff's hier nicht. Nach 2-3 Jahren Entbehrungen. Und dann, wieso denn? Ja, der Trainer hat gesagt, ich muss mehr Gas geben. So, dieser Satz kommt immer wieder. Mhm. Und dann wird der Vater wahrscheinlich ausrasten und sagen, ey, ich hau dem auf die Schnauze, dem Trainer. Ja. Als ob mein Sohn nicht Gas geben würde. Da gibt's ja nicht. So, und das ist diese Ohnmacht, weil die Trainer haben nie gelernt.
Ja, dass das wollte gerade sagen.
Dieses Vokabular da hilft keinem. Was, ne? Der Schüler in dem Fall, wenn er von Schulen oder von junger Spieler, ist total überfordert, weil er sagt, was will der eigentlich von mir? Ich gebe doch Gas. Mhm. So, und deswegen komme ich jetzt um die Ecke mit diesem, ich habe was anderes für dich. Wenn du ein Gewinnertyp sein willst, also ein Sieger, dann habe ich hier 6 Dinge und mit denen kannst du allen was anfangen. Hast du Ruhe in deinem Leben, damit kannst du was anfangen. Oder sagen, nein, habe ich nicht. Mhm. Dann guck, dass du Ruhe kriegst. Mhm. Bist du inspiriert? Damit kannst du was anfangen. Wenn ich dich frage, wann warst du zuletzt inspiriert, sagst du, gar nicht. Mhm. Ja, dann hol bitte Inspiration in dein Leben. Mhm. Schalt ein bisschen dein Handy mehr aus und hol dir eine Biografie. Ah, so. S, selbstbewusst, habe ich ja gerade erklärt. Und plötzlich sagen die Spieler, ah, jetzt ist diese Ohnmacht weg, weil jetzt habe ich 6 Themen. Und da kann ich dann messen am Ende, ob ich in diesen 6 Themen überall einen Haken dahinter mache. Und dann fühle ich mich großartig, weil ich sage, jetzt ist Gas geben, damit kann ich nichts anfangen. Aber jetzt habe ich plötzlich Ruhe in mein Leben geholt. Ich habe Inspiration in mein Leben geholt. Ich tue was für meine Einstellung. Ich habe die richtige Einstellung gegenüber dem Trainer, auch wenn ich auf der Bank sitze. Und viele Dinge, die da in diesen 6 Punkten drinstecken.
Mhm. Ja, spannend. Genau. Und das wären auch, in einer gewissen Weise sind es auch Erziehungsgrundsätze, oder? In ein Stück weit. Also, weil jetzt ja auch irgendwie Eltern ja das Thema haben, mein Kind ist den ganzen Tag nur am Handy und so weiter. Und das ist ja so eine übliche Klage, ja? Also so dieses, jetzt Pubertät und so. Mhm. Und dann ist aber auch, glaube ich, häufig entsteht ein Streit an der Stelle Verbot.
Ja,
oder schlecht. Du musst jetzt aber hier mal mehr in der Schule tun.
Ja.
Und, so. Und ich höre gerade raus, das wären eigentlich auch Dinge, wenn man die verstanden hat, für sich selber natürlich auch akzeptiert und idealerweise gelebt, die man dann auch an seine Kinder weitergeben sollte oder könnte, oder?
Total, weil dann ist es was Positives und eben kein Verbot.
Genau.
Mit Verbot konnte ich als Kind ja auch nichts anfangen. Mhm. Wenn meine Mama mir Sachen weggenommen hat, habe ich es einfach nicht verstanden. Mhm. So, aber wenn sie jetzt sich empathisch, heißt ja, sie versetzt sich mal in mich hinein, und merkt, zum Beispiel meine Mutter war leider nicht empathisch. So, ich musste lernen, halt dich fest.
Der arme sie hat mich, Mutter.
Ja, die ist schon gestorben, ein paar Jahre, deswegen darf ich es erzählen. Okay. Gitarrenunterricht. Ich so, was will die von mir Gitarre? Mhm. Danach, nach einem Jahr aufgegeben, Cello. Da habe ich als kleiner Kerl ein Cello durch die Gegend getragen. Hast du schon mal ein Cello getragen mit 10 Jahren? Meine Güte. So, dann Klavier, aufgehört.
Aber musikalische Grundbildung
habe
ich nie bekommen. Eigentlich tolle Idee von deiner
Mutter. Idee, aber sie hat mich nie gefragt. Ja, Klarinette, okay. Wir sind noch lange nicht fertig. Da kommt noch Geige dazu. Kein Witz, ey, wie viel Geld die verbrannt hat.
Aber von Kontrabass zu Geige ist zumindest schon mal leichter zu tragen.
Genau, war schon besser. Sehr gut. Ja, Humor hat mich auch gerettet hier. Aber, worauf ich hinaus will, mir zu verbieten, Fußball, scheiß Fußball, die hat Fußball gehasst, das war halt ein Riesenfehler in ihrem Leben, weil wenn sie einfach mich gefragt hätte, Schatz, was liebst du? Da hätte ich gesagt, meld mich bitte in der C-Jugend an, ich will auch kicken. Und sie hat einfach das Bild von mir, was sie hat, auf mich drauf gestülpt und ich so, ja, blödes Cello, ich verbrenne es am besten nächste Woche. So. Und das ist so das Problem, dass wir die Kinder oft gar nicht fragen, was ist eigentlich deine Leidenschaft, was ist in deinem Herz? Nicht, worauf hast du Bock, das ist was anderes. Weil wenn du Kinder fragst, worauf hast du Bock, dann zocken die 8 Jahre lang am Stück PlayStation.
Ja.
So. Aber was liebst du, ist eine andere Frage. Worauf hast du Lust, ist eine ganz andere Frage als, was macht dir Freude? Was ist wirklich tief in deinem Herz? Und das hat mir gefehlt und das fehlt heute vielen, dass die Eltern einfach diese Frage oft gar nicht stellen und anstatt zu verbieten, zu sagen, wenn du jetzt etwas findest, was du liebst als Kind, als Jugendlicher, dann legst du doch freiwillig dein Handy irgendwann weg, weil du sagst, ey, wow, ich habe sowas Cooles entdeckt. Mhm. Und das habe ich schon oft gehört auch von Jugendlichen, dass sie sagen, plötzlich hatte ich gar keinen Bock mehr auf diese ganzen Spiele und den Schrott, weil ich plötzlich gar keine Zeit mehr hatte dafür. Ich hatte klar. nämlich meine E-Gitarre entdeckt und habe Tag und Nacht da so. Und dann wird da irgendwie Brian Adams daraus später oder so. Ne?
Ja.
Das ist ja das Schöne.
Ich meine, zur Ehrenrettung deiner Mutter.
Ja, tu es. für mich.
Würde ich sagen, gerade für junge Menschen ist es ja manchmal gar nicht klar. Also da ist die Welt ist groß und bunt und man weiß gar nicht, was alles in der gibt. Mhm. Und sie hat dir ja Angebote gemacht, wenn ich jetzt sehr positiv wäre.
Die ich nicht wollte.
Die du nicht wolltest, fairerweise. Aber andererseits wärst du vielleicht auch nie auf die Idee gekommen zu sagen, es könnte Cello was für mich sein. Ich meine, das war jetzt ein bisschen schlechter Angang, dadurch, dass so der Zwang führt dann dazu, wenn du gleichzeitig womöglich dann auch noch Fußball verboten bekommen hast, natürlich dann...
Ich gebe dir recht und danke, dass du meine Mutter rettest, wenn ich es schon nicht mache. Oh mein Gott, ich krieg Stress, wenn ich in den Himmel komme, irgendwann haut sie mir direkt auf die Schnauze. Ja, aber auch da, ich habe Singen geliebt, ich singe bis heute, ich habe einen Pianisten, der mich begleitet, weil ich eben, ich spiele zwar inzwischen ein bisschen Klavier, aber so und sie hätte mich einfach nur fragen müssen und hätte gesagt, Mama, Cello, Gitarre, können wir nicht singen irgendwie, dann hätte sie mir einen Gesangslehrer für so, aber wie gesagt, da war nicht viel Tiefe, leider in meiner Kindheit, meine Brüder würden dasselbe erzählen. Es ging um Leistung, du musst Leistung bringen und dann wirst du geliebt. Ich fand das schrecklich immer, dass da, wenn du eine gute Note nach Hause bringst, wirst du geliebt und wenn nicht, dann guckt sie dich 3 Tage nicht an. Aber gut, sie war halt auch selbst Lehrerin und steckt natürlich auch in diesem System drin. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage hier bei Studienkreis.
Nein, alles gut.
Die schneiden alle schon im Hintergrund. So, und von daher kannte sie das ja auch nicht anders, dass Noten, 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 Leistung und dann gibt's Liebe. Ja. Und du wirst lachen, Max. Im Fußball mit erwachsenen Fußballprofis, die 25 Jahre alt sind, habe ich dasselbe Thema, dass sie von den Fans nur Liebe bekommen, wenn sie ein Tor schießen, wenn sie performen. Und wie viele Spieler habe ich kennengelernt, deren Namen auf Plakaten, wir wissen, wo du wohnst, geh mal nicht nach Hause, wir brennen dir dein Haus. Also wirklich hammerhart. Die Liebe ist plötzlich weg, weil der funktioniert nicht. Und das ist unsere Gesellschaft. Fängt in der Schule schon an und zieht sich im Job durch und da werde ich nicht müde, und Jürgen Klopp zum Glück auch nicht und einige andere, zu sagen, laut, hört auf, Menschen Liebe nur für irgendwelche Leistungen zu geben, weil sie sind eigentlich wertvoll schon, einfach, dass sie Menschen sind und das ist was ganz Schreckliches, den Menschen so Druck zu machen.
Absolut. Ja. Und das heißt ja gar nicht, dass man nicht eine Leistungsorientierung haben soll.
Darf man gerne, habe ich ja auch. Ich will auch gut performen, aber ich will nicht, dass mich jemand dann weniger liebt, weil ich mal nicht gut war.
Auf jeden Fall, also, auf jeden Fall. Und bei Kindern fatal. Ich glaube, bei Kindern ist
total,
es fatal. Also jetzt kann ich da auch keine Ehrenrettung deiner Mutter.
Konsequenz.
Wenn es so, gekoppelt ist es halt.
Das hat schon lange was mit mir gemacht. Ja, definitiv.
Das glaube ich. Bei Fußball und diesen Fangesängen glaube ich immer auch noch, dass es ein Gruppenphänomen ist.
Ja.
Ich glaube, wenn du den einen da rausnimmst, der da besonders pöbelt und du setzt dir mit dem Spieler an den Tisch und dann moderierst du das, dann ist das anders.
Ja, ja.
Aber da hast du noch dieses Phänomen,
der versteckt sich
was natürlich nicht, was es nicht besser macht.
Ja,
ne? Ja. Jetzt haben wir ein paar Mal, hast du auch aus Glaube angesprochen, deine Mutter Religionslehrerin. Mhm. Was spielt Glaube, spielt eine Rolle in deinem Leben? Ich höre es raus, ist wichtig?
Große Rolle, ja. Definitiv mein Anker im Leben, weil ich empfinde das Leben schon als Sturm. Mach 5 Minuten die Tagesschau an, dann weißt du, was mit unserer Welt los ist. Und plötzlich kommt so Corona um die Ecke und wir drehen alle durch und entwickeln Ängste, die wir gar nicht kannten. Und ich bin heilfroh, diesen festen Glauben zu haben, den ich als Kind auch schon hatte. Da war er jedoch natürlich anerzogen, wenn dir deine Mama da aus der Kinderbibel mit 6 Jahren oder so vorliest. Und irgendwann habe ich für mich selbst so, ich glaube mit 24, so mündig für mich entschieden, ich möchte wirklich auch mit Gott so durchs Leben gehen und Christ sein. Habe die Bibel dann zum ersten Mal in meinem Leben auch selber gelesen, ohne dass meine Mama daneben stand und gemerkt, das ist schon gut, so einen liebenden Gott zu haben. Ich habe kürzlich auf Instagram übrigens von Robin Williams, den ich sehr liebe, dieser tolle Schauspieler, der leider gestorben ist oder schon tot ist, gehört, wie er übers Leben 1:30 sagt, was ist wirklich im Leben wichtig, und am Ende sagt er, and a loving God, und ein liebender Gott, das sowas im Leben zu haben. Und dann dachte ich, oh krass, der hat das auch so gesehen. Jürgen Klopp ist auch Christ, wie gesagt, ich drehe auch Filme mit David Alaba, mit diesen
Heiko Herrlich,
Stars, Heiko Herrlich, der hatte diesen Gehirntumor als Spieler von Borussia Dortmund, dann hat er auch diesen Glauben gefunden in dieser Zeit. Und wir kennen ja diesen Satz, Not lehrt beten. Also oft ist es so, dass du irgendeine Krise hast in deinem Leben und dann wird dir plötzlich bewusst, das ist gar nicht so schlecht, dass du nicht alleine bist, sondern dass da oben so ein Gott ist, der dich liebt, auch wenn die Menschen dich nicht lieben. Das ist schon für mich was ganz, ganz Wichtiges in meinem Leben. Ja.
Das heißt, du hast persische Wurzeln, hast du irgendwie gesagt,
ja.
Und trotzdem aber als Christen damals dann im Iran, aus dem Iran gekommen, also immer die Familie war immer christlich.
Meine Mutter schon, ja. Die ist konvertiert, die war mal Muslimin und ist zum Christentum konvertiert in den 60ern und hat uns dann bewusst christlich erzogen, uns drei Rabauken mehr oder weniger in die Kinderkirche geschleppt. Das war auch so eine Tragik, weil die Kinderkirche in Geildorf, die evangelische, die war gegenüber vom Sportplatz.
Oh,
und sonntags um 10, ich höre noch die Schiedsrichterpfeife, wenn ein Tor gefallen ist, hast du das gehört im Gottesdienst. Und ich immer so, warum sitze ich hier in diesem Gottesdienst und nicht da drüben auf dem Fußballplatz? Irgendwas läuft hier schief. Und trotzdem möchte ich es nicht missen, weil ich natürlich da auch schon viel in die Wiege gelegt bekommen habe, dass Gott für mich ist. Das war auch mein Konfirmationsspruch dann mit 14. Pfarrer Gruber mit einem Hut, werde ich nie vergessen, läuft in einem Kreis, jeder darf sich wie so ein chinesischen Glückskeks oder was rausziehen. Und mein Spruch war, ist Gott für dich, wer kann schon gegen dich sein? Und ich dachte, das ist ja cool. Und habe das dann sicher 20 Jahre in meinem Geldbeutel, bis er ganz zergilbt war, getragen.
Schön.
Genau, ja.
Und setzt du es fort? Erziehst du dein Kind, deine Kinder
christlich? Ja.
Bringst du sie auch irgendwie nicht zum Sportplatz, sondern in die Kirche?
Nee, das. jetzt hast du mich. Das soll er schon selber entscheiden. Aber was ganz lustig ist bei uns, er geht ja in die Kita, ist 4,5. Und ich habe mir vor ein paar Jahren angewöhnt, in Amerika sagt ja jeder, God bless you. Also der Präsident, wenn er vereidigt wird, God bless the Queen. Oder in England, God bless the Queen. So, und ich finde dieses, jemand zu sagen, hey, Gottes Segen, finde ich, ist so ein bisschen wie abgedroschen. Ich bin ein Schwabe und wenn auf der Straße jemand sagt, grüß Gott, denkt ja auch keiner an Gott.
Nee, so, ist schon ein guter Tag, ne? Halt.
Grüß Gott ist ja. So, dann habe ich mir irgendwann angewöhnt, Leuten, so zum Beispiel, wenn ich jetzt jemand eine E-Mail schreibe, und also was Persönliches natürlich, und ich wünsche dem was, dann schreibe ich mir Gottes Nähe immer am Ende so. Also statt Gottes Segen. Weil darüber stolpert einer, dann denkt er, wie Gottes Nähe? Geht das so? Und mein Sohn hat das irgendwie aufgeschnappt. Jetzt kommt echt ein geiles Ding. Und in der Kita hat er irgendwann angefangen, wenn ich ihn abgebe in der Kita, und der will immer, dass er bei Mona oder bei Natta, bei irgendjemand auf dem Schoß abgegeben wird, und dann kräht der mit 3 Jahren schon mir hinterher, Papa, Gottes Nähe, Gottes Nähe. Und am Anfang war es mir echt schier peinlich, weil ich dachte, die denken bestimmt, wir sind in irgendeiner Sekte oder
genau.
So. Der arme Kerl, Gottes Nähe. So, und ich so, sehr
jeden Tag 3 Stunden auf Knien vor seinem Bett.
Und genau, der arme Kerl. So, aber heute denke ich so, ich finde es total cool, weil die Erzieherinnen, die lachen dann immer, finde das irgendwie süß und denken, guck mal, so ein kleiner Kerl, der einem schon sowas Schönes wünscht eigentlich, ist ein toller Wunsch, ist halt so ein Segen eigentlich letztendlich auch, also ja, setzt sich ein bisschen fort.
Ah, spannend. Ja. Es klingelt, wir müssen zum Ende kommen. Das ist super spannend. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich hätte noch ganz viele Fragen. Also du hast gesagt, du hast mit Spielern gesprochen, die auch selber einen christlichen Hintergrund haben. Mhm. Ich würde jetzt auch noch interessieren, wie ist es mit denen, die das nicht haben? Oh. Sprichst mit denen da auch? Wir kommen da heute nicht mehr zu. David, ich danke dir sehr. Das war eine tolle, tolle Runde mit dir. Ganz, ganz spannend. Ich wünsche dir alles Gute. Ich finde das so... Hat mir jetzt schon was gegeben. Finde es sehr, sehr schön, mit dir zu reden. Und ich wünsche dir und deinen Menschen, die du berätst, alles, alles Gute.
Danke dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Super, Dank. Vielen Dank.
Du willst keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere unseren Podcast. Du findest uns überall da, wo es Podcasts gibt.